Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext haben wir heute zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 26 und 27. Es greift schon ein paar Tage vor, nämlich auf den Gründonnerstag. Jesus feiert mit seinen Jüngern das erste Abendmahl und es geht um die Frage, wer ihn verraten wird. Und Jesus sagt, Vers 26, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tue schnell. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, es geht weniger in dieser Predigt dann um die Details dieser Aussage, sondern vielmehr um die Frage des Judas an sich. Ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, in ihm ist alles, was ich brauche. Watchman Nee, wie ihr seht, wurde 1903 geboren in China. Sein Großvater war bereits presbyterianischer Pfarrer im Auftrag einer amerikanischen Missionsgesellschaft. Er kam 1920 im Alter von 17 Jahren zum Glauben und gründete dann in den Jahren von 1923 bis 1949 mehr als 700 unabhängige Gemeinden mit rund 70.000 Mitgliedern. Ich erzähle es mal vielen von uns, wahrscheinlich allen ist der Name irgendwo geläufig, aber nun mit der Person verbindet man je nachdem nicht allzu viel. Als dann in den Jahren 1940 bis 1960 die chinesische Christenheit besonders scharf verfolgt wurde, wurde Watchman Nee 1952 auch gefangen genommen und blieb praktisch den Rest seines Lebens, nämlich 20 Jahre in Gefangenschaft, kam 1972 wieder frei und starb aber bereits wenige Monate später wahrscheinlich an den Folgen als 69-Jähriger. Watchman Nee berichtet, ich wurde nach meiner Bekehrung jahrelang gelehrt, dass ich mich für tot zu halten habe. Das versuchte ich 7 Jahre lang. Je mehr ich mich aber als der Sünde abgestorben betrachtete, desto eindeutiger lebendiger war ich in ihr. Ich wurde hingewiesen auf Römer 6,11, ihr seid tot für die Sünde, lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Der Kampf dauerte monatelang, aber er führte zu nichts. Aber dann kam ein Morgen, der mir unvergesslich bleiben sollte. Ich saß an meinem Schreibtisch und las in der Bibel mit dem Gebet, Herr, öffne mir die Augen. Da erkannte ich plötzlich alles wie im Scheinwerferlicht. Ich sah, dass ich mit Christus eins war, dass ich mit ihm starb, als er starb, dass mein Tod der Vergangenheit und nicht der Zukunft angehörte. Ich war gestorben, wie er gestorben war, denn ich war in ihm. Alles wurde klar. Meine Freude über diese Entdeckung war so überströmend, dass ich aufsprang und rief, Gott sei Dank, ich bin tot. Ich eilte die Treppe hinunter und traf einen Bruder, der in der Küche half. Bruder, sagte ich, weißt du, dass ich gestorben bin? Es war eine überwältigende Wirklichkeit für mich. Von da an hatte ich niemals mehr den leisesten Zweifel an der Endgültigkeit des Wortes, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus gestorben. Wichtig, was wir an diesem Ringen des Watchman Nee um diese Erkenntnis, um diese Frage lernen können, lernen müssen, auch für uns selber, das ist nichts, was wir vollbringen könnten. Das ist nichts, was noch in unserer Macht stünde. Es ist etwas, was in Jesus längst geschehen ist. Wir sind mit Christus gestorben. Warum erzähle ich das? Ich habe, wie gesagt, als Thema der Predigt gewählt, in ihm ist alles, was ich brauche. Und ich habe ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen bei mir dahinter gesetzt. Denn das ist eine Frage, ein Thema, eine Aussage, mit der bin ich nicht fertig und mit der wird niemand von uns, denke ich, solange er auf dieser Erde lebt, wirklich fertig. Daran buchstabieren wir unser ganzes Leben zu begreifen, es in unserem Leben ernst zu nehmen. In ihm ist alles, was ich brauche. An dieser Frage wiederum aber hängt die Vollmacht, die Freude und auch der Reichtum eines neuen Lebens. Nur in dem Maß, wie wir diese Aussage begreifen, wie wir dieser Aussage zustimmen können, in ihm ist alles, was ich brauche und mein altes Leben ist gestorben. Nur in dem Maße können wir wirklich in ein neues Leben der Vollmacht, der Freude und des Reichtums in Christus hineinkommen. In ein Leben, in dem Jesus alles ist. Warum ist es so wichtig, dass ich gestorben bin? Dieser Einstieg mit Watchman Nee. Antwort: Weil wir doch ein neues Leben haben. Ein wahrhaft neues Leben in Jesus kann aber nur der haben, dessen altes Leben ohne Jesus gestorben ist, der Vergangenheit angehört. Römer 6, 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Und wir haben es ja hier mit dem großen Taufbecken ja auch so, dass wir unsere Täuflinge ganz und gar untertauchen können und damit auch von der Symbolik her es am deutlichsten zum Ausdruck bringen können, wer getauft ist, der ist in Christi Tod getauft, der wird ersäuft. Und der da wieder aus dem Taufwasser, aus dem Taufbecken auftaucht und heraussteigt, das ist ein neuer Mensch. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist Sinn und Zweck der Taufe. Uns deutlich zu machen, wir sind mit Christus gestorben. Dass wir mit Christus in einem neuen Leben wandeln. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich weise immer wieder darauf hin, früher hat man den Täuflingen deshalb neue Namen gegeben, Taufnamen. Das ist ein deutlicher Ausdruck, das nächste Symbol für die Tatsache, hier ist ein Mensch wirklich wiedergeboren, der Alte ist ersäuft. Und ein Neuer mit einem neuen Leben und auch mit einem neuen Namen ist aus dem Taufwasser herausgestiegen. Jetzt haben wir in der Schriftlesung von Judas, dem Verräter, gehört. Was hat Judas, der Verräter, mit dem neuen Leben in Jesus zu tun? Wir halten diese Frage im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt wieder dem Judas zuwenden. Uns bewegt dabei die eine entscheidende Frage, was war das Problem des Judas? Und die Antwort ist ganz einfach, es war das Problem des alten Lebens. Und damit ist das vielleicht ja auch unser Problem. In gewisser Hinsicht ist das ein Problem von jedem von uns, weil unser altes Leben uns immer noch nachhängt. Judas hatte seine Vorstellungen, Judas hatte seine Pläne, Judas hatte seine Ziele. Wahrscheinlich kommt das auch schon in seinem Beinamen Iskariot zum Ausdruck. Der dürfte nämlich ein Hinweis sein auf die Sikarioi, die Dolchträger. Das war eine Gruppe, die zu den Zeloten gehörte, die versuchten mit heimtückischen Morden die Römer zu bekämpfen und aus dem Land zu vertreiben. Dass Judas Iskariot im engen Zusammenhang mit Simon, dem Zeloten, genannt wird, dürfte in diese Richtung auch deuten. Das heißt, die Motivation des Judas zur Nachfolge Jesu dürfte von Anfang an stark politische, freiheitskämpferische Züge gehabt haben. Dass Jesus die Römer vertreibt, das war zunächst sicher nicht nur die Erwartung des Judas, wahrscheinlich auch der übrigen Jünger und auch großer Teile der Massen, die Jesus begeistert feierten. Wir begegnen also ganz massiven politischen Erwartungen, die mit der Jesus-Nachfolge verbunden waren. Und liebe Geschwister, wie schnell fließen auch unsere Wünsche und Vorstellungen ein in unsere Begegnung mit Gott, in unsere Beziehung mit ihm, in unsere Erwartungen an ihn. Ist nicht so, dass wir alle miteinander unser Leben lang an der Frage zu lernen haben, dass es doch in der Jesus-Nachfolge nicht um die Frage geht, welche Erwartungen habe ich an den Herrn, sondern welche Erwartungen hat der Herr an mich? Was hat er mit meinem Leben vor? Umgekehrt ist es doch meistens so. Und liebe Geschwister, in der Falle sitze ich im Prinzip auch jeden Tag immer wieder und merke es. Wir sehen in Jesus doch vor allem den Ausputzer unseres Lebens. Alles, was nicht ganz so rund läuft, wie wir es gedacht hätten, uns gewünscht hätten, dafür ist Jesus da, der das wieder in Ordnung bringt. Aber dafür ist Jesus in Wirklichkeit nicht da. Das tut er, wenn es ihm gefällt, auch. Aber Jesus-Nachfolge bedeutet im Wesen was ganz anderes. Um das zu lernen, mussten auch die Jünger in eine Lebensschule bei Jesus. Erst in der Gemeinschaft mit ihm, 3 Jahre lang, seine Worte zu hören, seine Taten zu sehen, lernten sie das Reich und die Gerechtigkeit Gottes so zu suchen, dass sie nicht mehr an ihren eigenen Gewinn und ihre eigene menschliche Größe dachten. Die Jünger mussten lernen, Jesus nachzufolgen, obwohl er ganz andere Wege ging, als sie erwarteten. Judas scheiterte dabei. Judas hielt an seinen selbstsüchtigen Wünschen fest. Und er war nicht der Einzige, der daran scheiterte. Schon früh nach der Speisung der 5000 verliert Jesus einen Großteil seiner Jünger in Galiläa. Was im Detail der letzte und ausschlaggebende Grund war, wird nicht definitiv beantwortet. Aber auf jeden Fall haben diese Menschen gemerkt, die Vorstellungen Jesu sind anders als die unseren. Und liebe Geschwister, an diesen Punkt wird jeder Jesus Nachfolger früher oder später kommen. Und wahrscheinlich nicht nur einmal in seinem Leben. Immer und immer wieder, dass er merkt, Jesus will was anderes als ich. Das gehört untrennbar zur Jesus-Nachfolge. Jesus sagt dem Petrus, wir kennen dieses Wort, Johannes 21, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen. Wie geht's weiter? Wohin du nicht willst. Und dann, liebe Geschwister, wenn wir an diesem Punkt kommen, stellt sich die Grundsatzfrage, wie gehe ich damit um? Bleib ich bei Jesus, auch wenn er ganz anders will, als ich will? Bin ich bereit, meine Pläne und Vorstellungen ganz und bedingungslos Gott unterzuordnen? Oder bleibe ich nur bei Jesus, solange sich sein Weg einigermaßen mit meinen Vorstellungen in Einklang bringen lässt? Und wenn nicht, gehe ich wieder meine eigenen Wege. Ich denke, liebe Geschwister, worunter wir ja auch alle miteinander immer wieder leiden, dass es so viele gibt, die aus dem Taufbecken gestiegen sind, wahrscheinlich leider auch aus dem Eichenauer Taufbecken, und nicht mehr auf dem Weg mit Jesus sind. Das hat genau da seinen Hintergrund. Sie waren entschlossen, mit Jesus zu gehen, solange Jesus so will, wie sie wollen. Aber dann kommt der Punkt, wo sie erkennen, Jesus will anders. Das ist der Knackpunkt. Beim Großteil der Jünger in Galiläa war es so, sie entschieden sich für den alten Weg. Wir lesen auch im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger dem zu, was hinter ihnen lag. So wörtlich, was hinter ihnen lag. Was lag denn hinter ihnen? Das alte Leben. Sie kehrten in ihr altes Leben zurück. In das Leben, aus dem sie gekommen waren. In das Leben, aus dem Jesus sie herausgerufen hatte. Und der nächste Vers heißt, und sie gingen nicht mehr mit ihm. Wieder ganz wörtlich so, und sie gingen nicht mehr mit ihm. Das kennen wir aus unserem Sprachgebrauch, diese Formulierung. Der Fred und die Susi gehen miteinander. Wissen wir, was das bedeutet? Die haben eine Beziehung, die sind zusammen. Und wenn es heißt, der Fred und die Susi gehen nicht mehr miteinander, dann sind sie nicht mehr zusammen, dann ist ihre Beziehung Vergangenheit. Und sie gingen nicht mehr mit ihm. Die Beziehung mit Jesus war für viele Jünger damals vorbei. Sie kehrten in ihr altes Leben zurück und das alte Leben ist da, wo Jesus nicht ist. In den Zusammenhang gehört auch das Wort Jesu, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück. Da steht im Griechischen wieder wörtlich genau das Gleiche, wenn es Johannes 6 heißt, und viele seiner Jünger gingen dem zu, was hinter ihnen lag. Genau das gleiche griechische Formulierung. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wörtlich heißt es, der ist nicht gut platziert zum Reich Gottes. Das heißt, er ist im Reich Gottes fehl am Platz, wer zurücksieht. Wer noch am alten Leben hängt, der kann es im neuen Leben nicht weit bringen. Mir ging schon vor vielen Jahren dazu ein Bild durch den Kopf. Stellt euch vor, ihr bindet euch mit einer Expanderschnur an einen Baum. So eine Expanderschnur, die kennt ihr, in etwas kräftigeren Maßen haben die jungen Männer früher mal benutzt, um den Bizeps und so weiter zu trainieren oder den Trizeps und was auch immer. In der etwas schlafferen Form hat man es als Gepäckspinne auf dem Fahrrad oder so ähnlich, das gleiche Prinzip. Stellt euch vor, mit so einer Schnur bindet ihr euch an den Baum, hängt euch am Haken hinten ein. Der Baum steht für das alte Leben. Und dann geht er los, weg vom Baum in ein neues Leben mit Jesus. Wie weit wird er da kommen? Nicht sehr weit. Ganz am Anfang geht das noch. Da ist die Schnur noch locker und der Widerstand gering. Und wer sich in seinem Leben mit Jesus wenig bewegt, der merkt auch nicht, dass da ein Problem ist. Aber derjenige, der dann wirklich losgehen will, der merkt mit jedem Zentimeter, den er im neuen Leben vorangeht, wie sich der Widerstand erhöht. Und dann wird das neue Leben mit Jesus ein mühsamer Kampf, ein Ringen schließlich um jeden Millimeter, weil die Kraft, die zurückzieht, immer mehr zunimmt. Und ihr seht an diesem Beispiel, das Festhängen am alten Leben macht ein neues Leben mit Jesus mühsam und kraftraubend. Ein echtes Vorwärtskommen ist so nicht möglich. Und da verstehen wir in diesem Zusammenhang auch, weshalb Jesus so radikal sagt, hau ab, reiß aus, was dich an dein altes Leben kettet, trenn dich radikal davon, nur so kannst du im neuen Leben mit Jesus wirklich vorwärts kommen. Wenn du all diese Expanderschnüre deines Lebens, die nicht doch an den Baum deines alten Lebens binden, abhackst, nur dann bist du wirklich frei, in ein neues Leben mit Jesus aufzubrechen. Jesus hing noch am alten, Judas hing noch am alten Leben. Judas war weit entfernt, loszulassen. Er hatte irdische, materielle und wohl auch politische Erwartungen. Und Jesus erfüllt seine Erwartungen nicht. Interessant ist es ja, wo es zu der schon erwähnten ersten Scheidung in der Jüngerschaft Jesu kam. Wir müssen uns das vor Augen halten, das war ein hochdramatischer Moment. Bis dahin, bis zu diesem Tag, war Jesus der gefeierte Superstar und hatte einen Wahnsinnszulauf. Und dann kam die erste tiefe Krise und ein Großteil der Jünger ging weg. Was war vorausgegangen? Wisst ihr, was dieser ersten großen Scheidung der Jünger vorausgeht? Eines der ganz großen Wunder, das Jesus getan hat, eine ganz bekannte Geschichte. Johannes 6 beginnt mit der Speisung der 5000. Da haben alle, die dabei waren, die gewaltige Macht Jesu direkt miterlebt. Sie haben sich mit dem Brot und mit den Fischen, die er gebrochen hat, selber leibhaftig die Mägen gefüllt. Und wisst ihr, wie diese Speisung der 5000 endet? Ich meine jetzt nicht die Kolbe, die übrig sind, noch danach. Vers 15, Johannes 6, Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Deshalb zog er sich in die Berge zurück, er ganz allein. Festhalten. Liebe Geschwister, das ist einer der Schlüsselbegriffe in diesem Zusammenhang, festhalten wollen. Das sehen wir in der Begegnung mit Jesus immer wieder. Fällt euch spontan eine Situation ein? Eine ist ganz wörtlich, festhalten, eine andere, ja, gehört auch dazu. Denke an zwei Situationen, wo es darum geht, Jesus festhalten zu wollen, wo Jesus nicht festgehalten werden will. Berg der Verklärung. Hier lasst uns Hütten bauen. Auch eine Form des Festhaltens. Das Haborlicht sehen, das Licht der Ewigkeit. Weit weg über den Berg, sinnbildlich auch erhoben von allen Nöten des Alltags. Mein Jesus und ich. In stiller Zweisamkeit. Und die Welt, die kann mich mal. Hier lasst uns Hütten bauen. Aber Jesus ließ sie keine Hütten bauen. In der Woche haben wir Ostern. Denkt an den Auferstandenen. Ganz wörtliches, leibhaftiges Festhalten. Wer wollte ihn festhalten? Die haben ihn auch eingeladen, genau. Und kurz danach, da war er schon raus. Wer war die Erste, die ihm begegnet ist, leibhaftig? Die Maria Magdalena. Und was macht die? Die fällt vor ihm zu Füßen und hält ihn an den Füßen fest. Guckt mal in der Bibel. Und Jesus sagt, lass los. Die will ihn festhalten. Erst sucht sie, wo haben sie ihn hingelegt, dann hat sie ihn gefunden und jetzt nie mehr loslassen. Jetzt habe ich ihn. Ja, den Auferstandenen. Festhalten wollen. Und liebe Geschwister, das ist genau auch unsere Gefahr. Dass wir Jesus da einbetonieren wollen, wo er unseren Erwartungen entspricht. Jetzt bloß nicht loslassen, jetzt habe ich ihn. Und eigentlich geht es darum, dass wir Jesus in unser altes Leben hineinziehen wollen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um sich in unser altes Leben verwickeln zu lassen. Er ist gekommen, uns zu befreien zum neuen Leben mit ihm. Und so hat sich Jesus auch den anderen Erwartungen entzogen. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer versucht, mit Jesus in dieser Welt heimisch zu werden, weltliche Ziele mit Jesus durchzusetzen, ich brauche nicht zu sagen, wie aktuell das im Moment in allen Ebenen ist, darüber habe ich schon genug gesagt, aber ihr merkt, wie brandaktuell dieses Thema für die Christenheit im Jahr 2012 ist. Und ich bitte euch, prüft alles, was ihr an Verkündigung in diesen Jahren und in der kommenden Zeit hört, auch in frommen Gemeinden, prüft es an diesen Aussagen, ob es wirklich damit übereinstimmt. Wer versucht, mit Jesus in dieser Welt heimisch zu werden, weltliche Ziele mit Jesus durchzusetzen, der wird an Jesus scheitern, wie Judas. Solche Versuche hatten schon bei Calvin und Zwingli ins Chaos geführt. Denken wir an Mose. Mose wurde von Gott nach Ägypten geschickt. Was war sein Auftrag? Sollte er beim Pharao bessere Lebensbedingungen für Israel in Ägypten aushandeln? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. War es aber nicht. Er hatte den Auftrag, Israel aus Ägypten herauszuführen. Und wir alle wissen, liebe Geschwister, der Auszug Israels aus Ägypten ist das historische Urbild des Auszugs der Gemeinde Jesu aus dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer angesichts dieser klaren biblischen Tatsache zurücksieht ins alte Leben, wer Jesus verwickeln will in die Machenschaften dieser Welt, der wird an ihm scheitern. Und deshalb, man kann es immer wieder nur gar nicht genügend nachdrücklich sagen, wir haben nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wir haben Teil am Auftrag, Jesus Sünder zur Buße zu rufen. Wir haben den Auftrag, das kommende Reich Gottes zu verkünden, das aber der Herr selber bauen wird. Und die Weltveränderung, die das Evangelium bewirkt, die setzt nicht bei sozialen oder politischen Strukturen an, die setzt an im Herzen von veränderten Menschen, die aufgebrochen sind aus einem alten Leben ohne Jesus in ein neues Leben mit Jesus. Noch eine Erwartung, der sich Jesus entzieht. Jesus ist auch nicht gekommen, um zu heilen. Lukas 4, 42 und 43. Und als sie ihn endlich gefunden hatten, wollten sie ihn festhalten. Ich habe es hier nach der Hoffnung für alle. Wieder das Festhalten. Ganz am Anfang war es Kapernaum. Jesus hat gerade die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Da kommen diese Verse, kurz danach. Und als sie ihn endlich gefunden hatten, wollten sie ihn festhalten. Er sollte bei ihnen bleiben. Doch er wies sie ab Ich muss die frohe Botschaft vom Reich Gottes auch in alle anderen Städte bringen. Das ist mein Auftrag. Auch in Kapernaum wollten sie ihn festhalten. Aber Jesus ist nicht als Brotkönig gekommen. Jesus ist nicht als Arzt und Wunderheiler gekommen. All das liegt in seiner Macht. Aber all das ist nicht sein Auftrag. Er muss die Dinge ganz genau unterscheiden. All das kann er. Aber es ist nicht sein Auftrag. Er ist gekommen, um die Botschaft vom Reich Gottes in alle Städte zu bringen, Sünder zu rufen, Verlorene zu retten. Judas war nicht bereit, diese Gewichtung mitzutragen. Und liebe Geschwister, wir müssen so hart sagen, unsere Christenheit heute wimmelt von Judasen, die nicht bereit sind, diese Gewichtung des Dienstes Jesu und des Auftrags der Gemeinde mitzutragen, und in dem Auftrag Jesu deshalb auf allen Ebenen in den Rücken fallen. Aber sie werden scheitern, wie Judas gescheitert ist. Wir sehen an Judas, als ihm das nicht gelang, Jesus in seinen Erwartungen und Wünschen festzuhalten, da ist sein Gefühl Jesus gegenüber in Hass und Enttäuschung umgeschlagen. Der Blick des Judas hatte sich von der Erde nicht lösen können. Er hat Jesus nur gesehen unter der Perspektive seiner Wünsche, seiner Ziele, Vorstellungen und Erwartungen. Auch mit dem Geld war es ja schon im Kapitel vorher, Kapitel 12 lesen wir das, als es um Salböl ging. Es sagt aber Judas der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Und dann kommt die Erklärung, in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus herausgenommen. Auch da, wo es ums Geld geht, kam Judas nicht los vom alten Leben. Der Gründer und langjährige Leiter der Fackelträgerbewegung, Thomas, berichtet: Kurze Zeit, nachdem ich alles verlassen hatte, um Jesus zu dienen, besuchte ich eine ältere, gläubige Frau. Als wir uns unterhielten, fragte sie: Sie haben doch die Absicht, sich ganz dem Herrn hinzugeben, nicht wahr? Was wird er Ihrer Meinung nach von Ihnen fordern? Thomas antwortete: Dass ich für ihn arbeite. Die alte Schwester sagte: Nehmen wir an, er wollte nicht, dass sie für ihn arbeiten. Was dann? Oh, ich bin überzeugt, dass ich für ihn arbeiten soll. Darauf schlug sie Matthäus 15 vor und las die Geschichte von der Speisung der 4000. Von der verwandten Geschichte der 5000 haben wir gerade schon gehört. Danach stellte sie mir die Frage, wie es so weit kam, dass eine so große Menge von Leuten völlig satt wurde, von einem so geringen Vorrat von 7 Broten und ein paar kleinen Fischen. Das war möglich, sagte ich, weil die sehr begrenzten Lebensmittel, die zur Verfügung standen, in seine Hände gelegt wurden und er sie segnete. Sommers fährt fort: Ihr Kommentar zu meiner Antwort machte auf mich einen tiefen Eindruck, der bis heute haften geblieben ist, obgleich ich damals die Bedeutung nicht erfassen konnte. Sie sagte: Alles Brot, das dem Herrn in die Hände gelegt wurde, musste zuerst von ihm gebrochen und dann ausgeteilt werden. Er teilt nichts aus, was er nicht vorher gebrochen hat. Denn ungebrochenes Brot vermehrt sich nicht durch Austeilen. Bruder, ich möchte Ihnen raten, von einer Hingabe an Jesus abzusehen, es sei denn, Sie wären bereit, sich brechen zu lassen, wenn durch sie anderen Leben vermittelt werden soll. Liebe Geschwister, da sehen wir, da schließt sich der Kreis von Watchman Nee zu Ian Thomas und mittendrin sind wir mit Jesus. Darum geht's. Sind wir mit Jesus gestorben? Haben wir das alte Leben hinter uns gelassen? Unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Lebenspläne, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen losgelassen, in die Hände Jesu gelegt und gesagt: Herr, Und jetzt zerbrich du alles, was dir daran nicht gefällt. Es ist ein ernstes Gebet, liebe Geschwister, und ich kann euch eins sagen. Der Herr wird es tun. Es wird wehtun. Aber nur das ist der Weg zu einem gesegneten Leben. Nur wer gestorben ist, wer das alte Leben ein für alle Mal bei Jesus ans Kreuz gehängt hat, nur der kann auferstehen zu einem neuen Leben in der Vollmacht, in der Kraft und in der Freude Jesu. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, das ist die gleiche geistliche Tatsache, die gleiche geistliche Grundregel, wie das, was die alte Schwester dem Major Thomas gesagt hat. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, was Jesus nicht gebrochen hat, kann nicht gesegnet werden, kann nicht gemehrt werden. Das Weizenkorn, das nicht stirbt, bleibt allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es 40, 60, 100-fältig Frucht. Und liebe Geschwister, dazu hat uns Jesus berufen, jeden, so wie wir hier sind, berufen, dass wir viel Frucht bringen, nachdem wir unser ganzes Leben in seine Hände gelegt haben. Das allerdings können wir nur, wenn wir es wirklich verinnerlicht haben. In ihm ist alles, was ich brauche. Deshalb habe ich dieses Thema gewählt. Das steht im Hintergrund über allem. In ihm ist alles, was ich brauche. Wenn ich begreife und wenn Jesus mir alles nimmt, woran mein Herz hängt, und wenn ich nichts mehr in den Händen habe und ich habe ihn, dann habe ich alles, was ich brauche. Diese Erkenntnis verankert der Herr ganz tief in unseren Herzen. Amen.